Hallo und herzlich willkommen zur 146. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Und heute wieder ein Sammelband der berühmten Autorin. Hatten wir ja schon ein paar Mal in den letzten Folgen. Und damit sind nun eigentlich alle bis dahin erschienenen Kurzgeschichten Agatha Christies in Buchform erschienen. 1934, November, erscheint Parker Pyne Investigates in der deutschen Ausgabe Parker Pyne ermittelt. Die Geschichten, die in diesem Band versammelt sind, sind eigentlich erst 2 Jahre zuvor erschienen, 1932, 1933, und zwar in ziemlich dichter Folge. Ich hatte damals schon erzählt, dass Parker Pyne wie aus dem Nichts die literarische Bühne betritt, sich eine kurze Zeit lang der Gunst Agatha Christies erfreut, fast Poirot den Rang abzulaufen droht und dann ebenso schnell wieder fast vollständig verschwindet. Eigentlich schade finde ich, aber dieser Sammelband zeigt ein bisschen warum. Dazu komme ich dann ganz am Schluss nochmal. Alle Geschichten des Sammelbandes habe ich in diesem Podcast schon vorgestellt, und zwar in den Folgen 117 bis 122 und 124 bis 129. Sie sind tatsächlich in ganz dichter Folge hintereinander erschienen. Doch wie immer habe ich sie für diese Folge noch einmal gelesen und das hat wirklich Spaß gemacht. Zuvor noch einige Worte zum Titelhelden. Parker Pyne ist eigentlich gar kein Detektiv. Anders als es der Titel vermuten lässt und auch der Klappentext. In den späteren Geschichten wird er zu einem, aber nie so ganz. Er stellt sich eher als jemand vor, der das Unglücklichsein bekämpft. Vor allem in den ersten Geschichten, aber auch in den weiteren, spielt seine Werbeanzeige in der Londoner Times eine wichtige Rolle. Are you happy? If not, consult Mr. Parker Pyne, 17 Richmond Street. Sind Sie glücklich? Wenn nicht, dann konsultieren Sie Mr. Parker Pyne, Richmond Street 17. Diese Anzeige bekommen wir auf der ersten Seite des Buches sogar als Faksimile zu sehen. Parker Pyne ist schon ein bisschen älter, er ist eigentlich im Ruhestand. Davor war er jahrelang Statistiker im öffentlichen Dienst. Und er brüstet sich, mit statistischen Methoden herausgefunden zu haben, warum Menschen unglücklich sind und was man dagegen tun kann. Also, eigentlich seine Botschaft: lässt sich alles berechnen. Das ist zumindest zum Teil nur eine Masche, denn seine größten Erfolge feiert er dann, wenn er Menschen als Individuen ansieht und seine Methoden entsprechend anpasst, wenn er also die empirischen Daten verlässt. Obwohl das sowieso, also wir bekommen so gut wie keine Statistiken oder empirischen Daten in diesem Buch zu sehen. Misserfolge erleidet Parker Pyne dagegen, wenn er sich allzu sehr auf seine Statistik verlässt oder eben seine Methoden zu gut funktionieren. Auch das kommt vor. Diese Methoden sind nicht zwingend alltagstauglich, weil oft sehr kreativ und vor allem teuer. Dafür lässt er sich in der Regel auch fürstlich bezahlen und gelegentlich geht das, was er vorschlägt oder tut, zumindest in einem Fall, über den Rand der Legalität hinaus. Auch Poirot hat ja diesen Charakterzug, für das Glück von Menschen, vor allem von Liebenden, sorgen zu wollen. Manchmal setzt er sich ganz bewusst zur Aufgabe, Menschen miteinander zu verkuppeln. Bei Mr. Harley Quinn und Mr. Satterthwaite war das sowieso der Fall. Insofern kein ganz neues Thema bei Agatha Christie, aber es ist frisch serviert. Parker Pyne hat seine ganz eigene Methode oder man könnte auch sagen, seine eigenen Methoden, denn die Geschichten sind unterschiedlich. Sie lassen sich in 2 Sets aufteilen, 2 Staffeln, wenn man so will. Die erste Staffel entspricht dem, was ich oben gesagt habe. Die Geschichten haben ihren Ausgangspunkt in London. Parker Pyne kann auf einen festen Stamm von Mitarbeitenden zurückgreifen und die Menschen kommen in der Regel zu ihm, weil sie seine Anzeige in der Times gelesen haben. Zu seinen Mitarbeitenden gehören die Sekretärin Miss Lemon und die Schriftstellerin Ariadne Oliver, die wir beide eigentlich aus den Poirot-Romanen kennen, die in späteren Jahren folgen werden. Die 2. Staffel der Geschichten folgt einer Urlaubsreise Mr. Parker Pines, einer Reise in den Nahen und Mittleren Orient, die wiederum auf ihrer Route Agatha Christies eigenen Reisen folgt. Und hier wird dann der Glücksexperte zum Detektiv. Beide Settings haben ihren Reiz. Und der beleibte, gemütliche, aber hochintelligente und listige Mr. Parker Pyne ist eine sehr sympathische Detektivfigur. Eigentlich schade, dass Agatha Christie nicht mehr Geschichten mit ihm geschrieben hat, aber offenbar war er für sie irgendwann auserzählt und vielleicht wusste sie auch nicht, was sie mit ihm in Romanlänge hätte anfangen sollen. Das, was ihr dann mit Miss Marple gelungen ist, der Übergang von der Kurzgeschichte zum Roman, das hat hier nicht funktioniert oder ist vielleicht auch nie probiert worden. Die erste Geschichte heißt The Case of the Middle-Aged Woman. In der deutschen Übersetzung Der Fall der enttäuschten Hausfrau. Zunächst erschienen im UK im Oktober 1932, also gar nicht so lange vor dem Sammelband. Der Titel der Geschichte, ebenso wie bei den fünf folgenden, also eigentlich der kompletten ersten Staffel, beginnt mit The Case, also der Fall. Das ist auf den ersten Blick vielleicht verwirrend, denn Case hat für viele den Klang von Kriminalfall. Auch viele Sherlock Holmes oder Hercule Poirot Geschichten beginnen so, die Titel zumindest. Aber es passt in der Tat, denn es handelt sich hier um Fälle eines Experten in Sachen Glück bzw. Unglück, also sozusagen sowas wie ein Hausarzt, der konsultiert wird. Parker Pyne zieht diesen Vergleich auch. Er hört sich das Problem an, stellt eine Diagnose und verschreibt eine Medizin, es sei denn, es ist ein hoffnungsloser Fall. Dann sagt er es dann aber auch. Mrs. Packington sie ist eine Frau im mittleren Alter, wie der Titel sagt. Sie ist außerdem eine Hausfrau, wie der deutsche Titel betont, aber das ist nicht das Problem. Mr. Packington, nach langen Jahren einer eigentlich ganz glücklichen Ehe, in der sie ihn bei seiner Karriere unterstützt hat, Mr. Packington, nun mit ordentlichem Einkommen, hat eine Affäre mit einer deutlich jüngeren Frau. Wie weit die Beziehung zu dieser Stenotypistin wirklich geht, wird nicht gesagt, aber sie umfasst Abende in Nachtclubs, Ausflüge und natürlich auch etliche finanzielle Aufwendungen für Geschenke, auch für die armen Brüder der Verehrten, obwohl gar nicht klar ist, ob es diese Brüder überhaupt gibt. Mr. Packington nun gibt sich gar keine Mühe, das alles vor seiner Frau zu verbergen. Sie soll sich so anstellen. Er will dem armen Mädchen doch nur helfen und überhaupt hat er nicht auch das Recht auf ein bisschen Spaß im Leben, wo er immer so hart arbeitet. Relativ zynisch, aber er ist da sehr offen und kann sich gar nicht vorstellen, dass seine Frau das irgendwie verletzen könnte. In der Tat erfahren wir sehr schnell, dass Mr. Packington nicht nur ziemlich gefühllos ist, sondern auch einigermaßen dumm. In ihrer Verzweiflung sieht Mrs. Packington eine gewisse Anzeige eines gewissen Parker Pyne in der Times. Er verschreibt eine Behandlung, die keineswegs kreativ oder neu ist. Es kostet sie sehr viel Geld, wird dafür aber auch professionell durchgeführt. Interessant sind die kurzen Blicke in das Seelenleben der beiden Eheleute und die kleine Nebenwirkung, die das Ganze am Schluss hat. Mr. Parker Pyne lässt eine gewisse Arroganz erkennen, aber vor allem auch eine Persönlichkeit, die beruhigend und sozusagen zungenlösend wirkt. Insofern ein starker Beginn einer interessanten Serie, in der Agatha Christie nochmal einen neuen Weg geht. Vielleicht eines der letzten Male in ihrer Karriere. Die zweite Geschichte, The Case of the Discontented Soldier, deutscher Titel, Der Fall des unbefriedigten Soldaten, erzählt von Major Wilbraham. Er ist nach langen aufregenden Jahren im Dienst der Armee in Ostafrika nach England zurückgekehrt. Und hier findet er es einfach nur langweilig. Er schimpft auf dieses Tin Pot Country, das Blechdosenland. Aber er hat auch nicht genug Geld, um sein Leben wirklich aufregend zu gestalten. So sucht er irgendwann Parker Pyne auf, auch wenn er das irgendwie albern findet. Doch auch in seinem Fall, der betagte, rundliche Mr. Pyne strahlt so eine unerschütterliche Verlässlichkeit aus, dass Major Wilbraham sich gern in seine Hände begibt. Und so trennt er sich auch gerne von 50 Pfund im Voraus und dafür bekommt er am nächsten Tag einen Brief, dass er sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in die Friars Lane begeben soll. Der Major macht sich auf den Weg, erreicht aber nie das anvisierte Haus. Denn kurz davor hört er die Hilferufe einer jungen Frau und lässt sich gern von seinem Ziel ablenken, um Frieda Clegg aus der Gewalt zweier Schläger zu befreien. Damit beginnt für die beiden ein Abenteuer mit absolutem Happy End, das auf den ersten Blick nichts mit Parker Pyne zu tun hat, in Wirklichkeit aber natürlich doch. Mit von der Partie ist ganz entscheidend Mrs. Ariadne Oliver, eine Bestseller-Autorin, die für das Drehbuch des Abenteuers verantwortlich ist. Das Abenteuer, das der Major und Miss Clegg nun erleben. Und sie packt dieses Drehbuch voller Klischees, weil, so ihre Argumentation, das genau das ist, was so jemand wie der Major erwartet. Wir begegnen hier zum ersten Mal der späteren Mitdetektivin von Hercule Poirot. Sie ist hier noch keine Kriminalschriftstellerin, aber doch höchst erfolgreich. Übersetzt in viele Sprachen, darunter ins Abyssinische, warum auch immer. Eine wirklich nette Geschichte, die auf mehreren Ebenen mit Klischees spielt und insofern auch ein wenig Selbstironie enthält. Und sie macht deutlich, dass dieser Mr. Parker Pine wirklich ein Fuchs ist. Die nächste Geschichte heißt The Case of the Distressed Lady, der Fall der verzweifelten Dame. Auf den ersten Blick geht es jetzt im gleichen Fahrwasser weiter. Unglückliche Person sucht Hilfe bei Parker Pine, der entwickelt bzw. lässt entwickeln einen aufwendigen kreativen Plan, Geld spielt keine Rolle und am Schluss sind alle oder doch zumindest fast alle glücklich. Doch diese Geschichte hält die eine oder andere Überraschung bereit und ist nicht ganz so freigebig mit dem Glück wie die vorhergehenden. Daphne St. John, eine junge Frau aus gutem Hause, verheiratet mit einem deutlich älteren Mann und gerne unterwegs in der High Society. Leider verspielt sie dabei große Summen und sie kann ihrem Mann das nicht beichten, denn der hat hohe moralische Standards. So fasst sie einen verzweifelten Plan. Sie entwendet einer Bekannten einen kostbaren Diamantring, jubelt ihr eine Replik des Diamanten unter, verpfändet den Stein und dann macht sie eine Erbschaft, die es ihr möglich macht, den Edelstein auszulösen und sie will den Ring wieder zurückgeben. Aber das klappt nicht und die Besitzerin will den Ring neu setzen lassen. Der Betrug würde also unweigerlich auffliegen. So bittet sie Parker Pine um Hilfe. Der geht ans Werk, ist erfolgreich und dann doch wieder nicht. Zumindest macht er an diesem Auftrag keinen Gewinn. Eine kleine, feine Geschichte mit einer überraschenden, gleichzeitig überzeugenden Wendung, die hier Parker Pine zumindest in die Nähe einer Kriminalgeschichte kommen lässt. The Case of the Discontented Husband, der Fall des unzufriedenen Ehemannes, ist im Grunde die Umkehrung der ersten Geschichte. Und eigentlich auch sehr klischeehaft. Reggie Wade führt eine Ehe, die zwar etliche Jahre überstanden hat, aber nun nicht mehr wirklich funktioniert. Seine Frau will die Scheidung, um den langhaarigen Künstler Sinclair Jordan zu heiraten. Sie hat ihren Mann ziemlich satt, der sich nicht für die Kunst oder für Bildung, Kultur interessiert, sondern eher für Sport. Er ist kein Intellektueller und ist etwas auf den Mund gefallen. Aber trotzdem steht er irgendwie unter der Fuchtel seiner Frau. Also wieder eines dieser Frauen-Männerbilder, dass die Frauen zwar so tun, als ob sie einen intellektuellen Künstler haben wollen, sich aber eigentlich doch viel eher nach einem schweigsamen Sportler sehnen, solange er sie dominiert. Und so ist die Medizin des Dr. Parker Pine in diesem Fall die gleiche wie die in der ersten Geschichte. Mrs. Wade soll eifersüchtig gemacht werden, und zwar durch Madeleine de Sara, eine umwerfend schöne Mitarbeiterin Parker Pines. Und wie in der ersten Geschichte klappt der Plan nur halb. Es beginnt damit, dass Reggie Wade das Spiel nur sehr halbherzig mitspielt. Es fällt ihm ungemein schwer, so zu tun, als hätte er ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Aber das ist noch nicht alles. Insofern wird das schöne Frauen-Männer-Klischee halb bestätigt, halb zerfetzt und am Ende steht die Erkenntnis, dass Menschen sich eben doch nicht nach Statistiken sortieren lassen. Eine im Zeitalter von Algorithmen und KI irgendwie tröstliche Vorstellung. Vor allem aber eine sehr unterhaltsame Geschichte. The Case of the City Clerk erzählt wieder die Geschichte eines unzufriedenen Mannes, der sein Abenteuer bekommt. Mr. Roberts ist mit dem Leben eigentlich ganz zufrieden, er hat eine Frau, die er liebt, zwei wunderbare Kinder, ist erfolgreich im Beruf, zumindest steigt er auf, und doch da ist nicht der richtige Funke drin. Ein kurzer Dialog beschreibt das sehr schön. Parker Pine fragt: "You are in trouble, Mr. Roberts." "Sie sind in Schwierigkeiten." "No. Not in trouble exactly." "Nein, nicht wirklich in Schwierigkeiten." "You are unhappy." "Sie sind unglücklich." "I shouldn't like to say that either. I've a great deal to be thankful for." "We all have," said Mr. Parker Pine. "But when we have to remind ourselves of the fact, it is a bad sign." Also, auf die Frage, ob er unglücklich ist, sagt Mr. Roberts, das kann ich eigentlich auch nicht sagen, denn ich habe eine ganze Menge, wofür ich dankbar sein muss. Das haben wir alle, sagt Mr. Parker Pine. Aber wenn wir uns daran erinnern müssen, ist das ein schlechtes Zeichen. Mr. Roberts sehnt sich nach einem Abenteuer und er bekommt es. Am Ende weiß er genau, wie sich die Menschen in seinen Abenteuerschmökern fühlen, weil das genau die Klischees sind, die in seinem Drehbuch enthalten waren. Inklusive wunderschöner osteuropäischer Aristokratin und finsterer Schurken. Aber dann ist er im Grunde ganz froh, dass er seine Frau und seine Kinder wieder hat, dass der Alltag ihn wieder im Griff hat. Aber es ist ein Alltag, der bis an sein Lebensende nach dem Abenteuer riechen wird, das hinter ihm liegt. Allerdings hat dann Agatha Christie noch eine kleine Nebenhandlung eingefügt, die dazu führt, dass das eigentliche lebensgefährliche Abenteuer im Grunde völlig langweilig war, während der Spaß, der völlig ungefährliche Spaß, nach Drehbuch verlief. Vielleicht ist das eine Auseinandersetzung Agatha Christies mit ihrer eigenen Abenteuersehnsucht, aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich mit einem Lächeln im Gesicht gelesen habe. Und für Mr. Pine sind die Abenteuergeschichten immer erfolgreicher als die anderen. Die erste Staffel der Parker-Pine-Geschichten endet mit The Case of the Rich Woman, der Fall der reichen Frau. Im UK erst im Rahmen der Sammlung erschienen, in den USA aber wie andere Parker-Pine-Geschichten schon früher, im August 1932 in der Zeitschrift Cosmopolitan. Das ist eine interessante Kombination, diese Geschichte und diese Zeitschrift. Denn die titelgebende reiche Frau ist unzufrieden, und zwar mit ihrem Reichtum. Sie hat den Konsum und die High Society gründlich satt. Mrs. Rymer ist Witwe. Sie stammt aus ganz einfachen Verhältnissen, ebenso wie ihr verstorbener Ehemann Abner Rymer. Aber er hat ein Vermögen gemacht und es ihr nach seinem Tod überlassen. Doch was gemeinsam mit ihm auch ein Abenteuer war, ist jetzt nur noch eine Last. Sie weiß gar nicht, wo sie ihr Geld ausgeben soll. Und so sucht sie Rat bei Mr. Parker Pine. Die Behandlung ist in diesem Fall simpel, sehr radikal und ich bin mir ziemlich sicher nicht legal. Insofern ist die Geschichte der Höhepunkt und der Schlussstrich unter die ersten Fälle des Statistikers. Und bei all der Unglaubwürdigkeit der Handlung ist sie inhaltlich und vom Charakter her völlig glaubwürdig. Letztlich zeigt sich, dass der Reichtum genau das gewesen ist, was Mrs. Rymer an ihrer eigentlich sehr glücklichen Ehe völlig unwichtig war. Das hätte man sich sparen können, ihrer Ansicht nach, kam halt dazu. Und eben das, was ihr am unwichtigsten war nach der Ehe, das hat sie nach dem Tod ihres Mannes behalten. Und am Schluss ist sie sicher und fest entschlossen, »I'm not going to let money come between me and happiness.« Ich werde das Geld nicht zwischen mich und das Glück treten lassen. Eine der vielen starken Frauen Agatha Christies. Ein würdiger Abschluss der ersten Staffel und gleichzeitig ist damit klar, jetzt muss was anderes kommen. Und das passiert auch. Parker Pine fährt in den Urlaub und dort wird er zum Detektiv. Wie gesagt, nun macht sich Mr. Parker Pine auf Reisen. Und er möchte wirklich Urlaub machen, sich gar nicht mehr mit den Problemen anderer beschäftigen. Außerdem ist er im Ausland, auf unvertrautem Gelände, und das macht sich gelegentlich nachteilig bemerkbar. Es werden ihm trotz allem immer wieder die Probleme anderer aufgedrängt, und er nimmt sich dann doch ohne großes Widerstreben ihrer an. Dabei kann er nicht auf seinen mitarbeitenden Stab zurückgreifen, sondern ermittelt alleine. Apropos ermitteln. Es geht in vielen Fällen nun um reale Verbrechen bis hin zum Mord. Und auf der anderen Seite verbindet die Geschichten, dass sie Routen folgen, die Agatha Christie selbst bereist hat. Nicht nur geografisch, sondern überhaupt wagt sich Agatha Christie in ihrer Literatur selten auf fremdes Terrain. Sie verlässt sich nicht auf die Berichte anderer. Und es ist ja ein Kennzeichen ihres Arbeitens, dass ihre Umgebung, die Menschen, Landschaft, Atmosphäre, Stimmungen, ständig Inspiration für sie ist, dass sie dort Anstöße bekommt für Charaktere und Plots. Insofern muss sie sich also gar nicht auf fremdes Gelände wagen, weil das vertraute Gelände schon Impulse genug gibt. Have you got everything you want? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Diese Geschichte hängt noch irgendwie zwischen den beiden Staffeln. Abgesehen vom Setting, könnte sie auch zur ersten Staffel gehören. Denn es geht um die Probleme eines jungen verheirateten, aber nicht ganz glücklichen Paares, was wieder mit Männer- und Frauenrollen zusammenhängt. Diese und die nächsten beiden Geschichten werden in United Kingdom im Juni 1933 im Nash's Pall Mall Magazine veröffentlicht. Have You Got Everything You Want spielt zum großen Teil im Orient Express von Paris nach Istanbul. Als die Geschichte ursprünglich veröffentlicht wurde, also 1933, war Mord im Orient Express noch nicht erschienen. Als das Sammelband dann herauskam, schon. Insofern hatte die Leserschaft wahrscheinlich einen unterschiedlichen Blick auf die Geschichte, weil sie immer diesen ganz spektakulären Poirot-Fall im Hinterkopf hatten oder eben nicht. Elsie Jeffries ist eine reiche Amerikanerin, seit 1,5 Jahren mit dem in ihren Augen perfekten Edward verheiratet, auch Amerikaner. Er ist im Moment geschäftlich in Istanbul, sie soll ihn dort treffen, unterwegs ist sie, wie gesagt, im Orient Express. Aber vor ihrer Abreise entdeckt sie auf einem Löschpapier den Abdruck einer Nachricht von ihm an irgendwen, und diese Nachricht ist rätselhaft. Darin steht, dass der richtige Zeitpunkt, für was auch immer, sei, bevor der Orient Express Venedig erreiche. Sie kann sich darauf keinen Reim machen, aber irgendwie nagen an ihr Zweifel an Charakter ihres Mannes. Geht er vielleicht fremd? Was auch immer. Und kurz vor Venedig wird sie dann tatsächlich ausgeraubt und ihre wertvollen Juwelen sind einfach weg. Zum Glück ist auch Parker Pine im Orient Express unterwegs und er erklärt sich bereit, ihr zu helfen. Auch wenn sie von ihm zunächst sehr enttäuscht ist, denn er scheint keinen Erfolg zu haben. Die Geschichte ist solide, gut zu lesen, aber auch nichts Besonderes. Und da ist wieder dieses Frauen- und Männerbild, das in dem Satz gipfelt: It is a fundamental axiom of married life that you must lie to a woman. Es ist ein fundamentales Axiom eines verheirateten Lebens, dass man seine Frau anlügen muss. Nach Meinung von Parker Pine, oder so wie er es zumindest hier ausdrückt, mögen Frauen keine tugendhaften Männer, sondern eher raue Gesellen, die sie dann reformieren können. I know, sagt Mr. Parker Pine dazu. Force, ich weiß das. Das ist natürlich eine vehement vorgetragene, aber recht zweifelhafte Ansicht. Aber bevor man nun Agatha Christie ein veraltetes oder angreifbares Geschlechterbild vorwirft, sollte man berücksichtigen, dass der Mr. Pine, der hier von sich und seiner Ansicht so überzeugt ist und von der Statistik und was auch immer, dass dieser Mr. Pine in mindestens 2 Geschichten gründlich daneben liegt, was die Mechanismen einer Beziehung zwischen Frauen und Männern betrifft. So leicht macht es uns Agatha Christie also nicht. Die nächste Geschichte, The Gate of Baghdad, beginnt in Damaskus, wo eine bunt gemischte Reisegruppe nach Bagdad startet. Unter ihnen Parker Pine, natürlich, und etliche andere Reisende unterschiedlicher Nationalität, von denen einige realen Reisegefährten Agatha Christies nachgebildet sind. Menschen, mit denen sie auf ihrer eigenen Reise nach Bagdad unterwegs gewesen ist. Auch die Stationen waren ihr bekannt. Auch in ihrem Fall gab es einen Zwischenfall, einen Unfall, der irgendwie überbrückt werden müsste. Allerdings keinen Mord. Eingeleitet wird die Geschichte durch ein Zitat aus dem Gedicht The Gates of Damascus von James Elroy Flecker. Allerdings, es hat mit der Handlung nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber es trägt sehr wohl zur leicht bedrohlichen Atmosphäre bei. Die gelingt Agatha Christie überhaupt ganz gut in dieser Geschichte, gerade auch durch ihren knappen Stil ohne ausschweifende Beschreibungen. Einer der Reisegruppe, Smethurst, scheint ein Problem mit irgendeinem Kumpel oder Bekannten zu haben, aber er lehnt die Hilfe Pines ab. Wenig später ist der Tod irgendwie auf seinem Sitz gestorben, während um ihn herum die Reisegesellschaft fröhlich plauderte. Und den Zustand ihres Reisegenossen erst dann entdeckt, als sie alle im Morast stecken bleiben und aussteigen müssen. Oh, Smethurst ist tot. Ein Hauptgesprächsthema in diesen Tagen, nicht erst als sie dort unterwegs sind, ist der geniale Trickbetrüger Samuel Long, der spurlos verschwunden ist. Ein Meister der Verkleidung. Steckt er hinter diesem Mord? Ist er einer dieser Reisegruppe? Unaufdringlich, aber dann doch klar und entschieden übernimmt Parker Pine die Kontrolle über die Ermittlungen. Polizei ist natürlich mitten in der Wüste nicht verfügbar. Porcupine tut das mit einem Naturtalent, das den kleinen grauen Zellen eines Poirot in nichts nachsteht. Ich glaube, Poirot hätte den Fall genau gleich gelöst. Aber ich glaube, Poirot hätte über die Widrigkeiten der Reise doch deutlich mehr gejammert. Es ist eine schöne Geschichte und die Atmosphäre tut ihr Übriges. The House at Shiraz. Das Haus in Shiraz lebt vor allem von Atmosphäre. Die dahinterliegende Geschichte ist nicht besonders plausibel, fast märchenhaft. Das macht das Ganze aber nicht weniger lesenswert. Agatha Christie erzählt hier von einem ungeklärten Verbrechen, einer unglücklichen Liebe, die tatsächlich so in einem englischen Landhaus nur schwer denkbar wäre. Irgendwo in Shiraz, der persischen, der iranischen Großstadt, die für ihren Blumenreichtum berühmt ist, heute noch, liegt ein verwunschenes Haus. Auch dieses Haus hat ein reales Vorbild, das Agatha Christie während ihrer Reise nach Shiraz entdeckt hat. In diesem Haus wohnt, sehr zurückgezogen, Lady Esther Kerr, um die sich bei den Einheimischen Legenden ranken. Eine Dame, die als wahnsinnig gilt und die jede Verbindung zu ihrem Heimatland England ablehnt. In Shiraz angekommen, bietet ihr Porcupine seine Hilfe an, denn er ist auf sie aufmerksam geworden, schon durch die Erzählungen des deutschen Piloten, der Porcupine von Bagdad nach Teheran geflogen hat. Und tatsächlich gewährt sie ihm eine Audienz, nicht ahnend, dass Porcupine ihr Geheimnis kennt. Was mir an dieser Geschichte und auch bei den anderen Geschichten dieser Reihe aufgefallen ist. Natürlich schildert Agatha Christie die Einheimischen aus britischer Perspektive. Nirgends wird die britische Rolle in dieser Region thematisiert oder gar kritisiert. Und nicht immer ist die Autorin dabei frei von Snobismus. Aber es gibt auch kulturelle Missverständnisse auf Kosten von Porcupine. Die Einheimischen werden sympathisch und differenziert geschildert, auch wenn sie als handelnde Personen kaum vorkommen. Aber dass sie nicht vorkommen im Leben der englischen Oberklasse, die dort irgendwie unterwegs ist, das entsprach den zeitgenössischen Gegebenheiten, ebenso leider wie die grausamen rassistischen Kommentare, die Agatha Christie gelegentlich einzelnen Personen in den Mund legt. Nie aber Porcupine und auch nie dem Erzähler bzw. der Erzählerin. Zurück zur Geschichte, eine bewegende Geschichte, wie gesagt, wahrscheinlich etwas unplausibel. Aber in ihrem Rahmen auch das, wie immer, wenn man sich mal auf den etwas märchenhaften Rahmen einlässt, absolut glaubwürdig. Und auch an dieser Stelle arbeitet die Autorin absolut fair. Wir bekommen eigentlich alle Hinweise, die wir brauchen. The Price of Pearl, eine Perle von Wert, erscheint wie die letzten beiden Geschichten der Sammlung im Juli 1933, also einen Monat nach den ersten beiden, nach den ersten drei Geschichten der zweiten Staffel. Seine Urlaubsreise führt Porcupine dieses Mal in die uralte Ruinenstadt Petra. Eine unglaublich interessante archäologische Stätte, die alte Felsenstadt der Nabatäer. Und das kommt eigentlich ganz gut rüber. Auf der einen Seite ist die malerische Kulisse natürlich genau das, malerisch. Aber auf der anderen Seite bilden die Gespräche über dieses alte Volk, das für manche nur ein gehobener Banditenstamm ist, die führen zu Meditationen über die Motivation von Kriminellen. Und letztlich lösen sie das Verbrechen aus, das Porcupine dann aufklärt. Das finde ich ganz spannend, eigentlich spannender als das eigentliche Verbrechen und die Auflösung. Mr. Porcupine ist wieder mit einer völlig neuen Gruppe unterwegs, aber sie ist wieder recht international zusammengesetzt. Und dazu gehören der amerikanische Millionär Caleb B. Blundell, verwitwet und mit seiner Tochter unterwegs, der hübschen und verwöhnten Carol. Ihr hat er wunderschöne und wertvolle Perlenohrringe geschenkt. Und inmitten der alten Wüstenstadt Petra kommt es, wie gesagt, zu einem interessanten Gespräch darüber, was ein Verbrechen auslösen kann. Also nach der Ursache der Motivation dafür, Verbrechen zu begehen. Porcupine ist der Meinung, dass es manchmal nur kleine Nuancen sind, die einen Menschen von einem unbescholtenen Bürger zum Verbrecher werden lassen. Ein Breaking Point, so nennt er das. Heute würde man vielleicht Kipppunkt sagen. Das heißt aber nach Meinung von Parker Pyne auch, dass sich Menschen leicht manipulieren lassen, dass man sie leicht manipulieren kann, Verbrechen zu begehen. Eine interessante und, wie ich finde, sehr aktuelle These. Aber aus der Theorie wird bald ernst, als einer der unglaublich wertvollen Ohrringe verschwindet. Parker Pyne klärt das Verbrechen auf, das an sich gar nicht so spektakulär ist, aber wie gesagt, durch die davorliegenden und die begleitenden Gespräche ist es eigentlich ziemlich interessant. Death on the Nile, Tod auf dem Nil, ist ein irreführender Titel. Denn viel bekannter als diese vorletzte Geschichte der Sammlung ist der Roman, mehrfach verfilmt mit Hercule Poirot. Der Titel ist derselbe, die Handlung eine völlig andere. Naja, nicht ganz. Es geht in beiden Fällen um eine Flusskreuzfahrt auf dem Nil, bei der ein Mord geschieht. In diesem Fall ist Lady Grail der Mittelpunkt der Geschichte. Mittelpunkt nicht nur der Geschichte, sondern auch ihrer kleinen Familie. Sie hat als reiche Erbin den verschuldeten Aristokraten Sir George Grail geheiratet. Das war vor 10 Jahren und seitdem macht sie ihm das Leben zur Hölle. Darunter leidet auch Georges junge Nichte Pamela. Das finde ich ganz spannend, denn es geht mehrmals in diesen Geschichten um Frauen, die reich sind, verwitwet in der Regel, die nicht so genau wissen, was sie mit ihrem Reichtum anfangen sollen. Entweder ist ihnen zu viel oder zu wenig und das macht auch was mit ihrem Charakter. Hier also Lady Grail, aber das scheint ein grundlegender Charakterzug von ihr zu sein, ist ein ziemliches Miststück. Von den Passagieren des Nildampfers Fayum, auf dem das Ganze spielt, gehören fast alle zur Familie Lady Grails oder sie sind Angestellte dieser Familie. Bis auf Mr. Parker Pyne natürlich, der in letzter Minute noch dazugekommen ist. Das ärgert die gute Lady zunächst ungemein, danach aber bittet sie ihn um ein Gespräch. Sie hat den Verdacht, dass ihr Ehemann sie vergiftet. Und sie möchte Gewissheit, denn sie will fair sein. Aber bevor Mr. Parker Pyne Gewissheit bekommen kann, stirbt Lady Grail vergiftet. Insofern natürlich hat er Gewissheit. Der Verdacht fällt auf den Ehemann. Parker Pyne löst den Fall schnell und souverän. Von der malerischen Kulisse des Nilufers bekommen wir wenig mit. Stattdessen eine kleine tragische Geschichte mit Charakteren, die nicht so flach sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Und das gilt auch für die Hauptperson. Denn sie ist nicht nur nervig und ziemlich ekelhaft. Also diese Geschichte nicht ganz so spektakulär wie der Roman, der wenige Jahre später herauskommt, aber auf jeden Fall lesenswert. Und nun die letzte Geschichte, The Oracle at Delphi, das Orakel von Delphi. Diese Geschichte führt uns nach Griechenland, klar, bei dem Titel. Und Parker Pyne ist nun wirklich fest entschlossen, Urlaub zu machen und reist deshalb inkognito. Leider kann er das nicht lange durchhalten, in Delphi ist er wieder mitten in einem Verbrechen. Diese Geschichte ist viel humorvoller als die letzte. Schon das Setting ist köstlich. Mrs. Willard J. Peters, wieder eine reiche Witwe, die ist mit ihrem geliebten Sohn unterwegs, also der Sohn ist irgendwie 18, sie ist auf jeden Fall mit ihm unterwegs zu den historischen Städten des antiken Griechenlands und sie hasst es. Aber sie liebt ihren Sohn und deshalb hält sie durch. Und es ist köstlich, dass der Sohn das überhaupt gar nicht merkt. Dass es für seine Mutter ganz schrecklich ist, weil für ihn ist es ja die Erfüllung aller Träume. Und deshalb geht er natürlich davon aus, dass sie das auch völlig genial findet. Und sie spielt halt mit, weil sie ihm was Gutes tun will. Diese Beziehung der beiden, die sich sehr lieben, die aber auf völlig unterschiedlichen Wellenlängen unterwegs sind, ist köstlich geschildert. Mrs. Willard wird nun in die hanebüchene Geschichte einer Entführung ihres Sohnes verwickelt, die sie in Verzweiflung stürzt, weil sie ihn doch so sehr liebt. 10.000 Pfund soll sie bezahlen, sonst würde ihr Sohn zunächst verstümmelt und dann getötet. Und natürlich will sie bezahlen, gar keine Frage, aber in der Eile kann sie nicht so viel Geld flüssig machen. Zum Glück ist Parker Pyne zur Stelle, der natürlich wieder nichts von seinem Urlaub hat. Und so schließt Agatha Christie die Sammlung mit einer Geschichte ab, die sich selbst nicht besonders ernst nimmt, die aber voller wunderbar feinem Humor steckt. Und so das Buch für mich auf jeden Fall völlig zufriedenstellend abrundet. Fazit? Eine interessante Sammlung, finde ich. Eine Sammlung, die es aber sehr schwer macht, sie unter einen Begriff zu fassen. Wie soll man zum Beispiel Parker Pyne nennen? Einen Privatdetektiv? Wie es der Klappentext der Erstausgabe tut. Nein, Das trifft es kaum, schon deshalb, weil er sich nie so nennt und es vor allem auch fast nie mit Verbrechen zu tun hat. Aber die aktuelle deutsche Ausgabe macht es nicht besser. Parker Pyne ist eben kein selbsternannter Detektiv, wie es dort heißt. Aber offenbar muss Agatha Christie irgendwie mit Verbrechen verbunden werden, sonst verkauft sich das vielleicht nicht. Letztlich beschreibt es die Anzeige in der Times am besten, die eigentlich in jeder Geschichte eine Rolle spielt. Parker Pyne versucht, Menschen zu helfen, die unglücklich sind. Er tut das anhand statistischer Erkenntnisse, mit Geld, mit Hilfe einer treuen Mitarbeitendenschaft, mit Menschenkenntnis, mit Weisheit und Gewitztheit und wenn nötig auch mit waschechter detektivischer Ermittlungsarbeit. Wenn man so will, sind die Geschichten auch eine Studie, keine wissenschaftliche, auch keine immer ernst gemeinte, aber doch eine Studie über Unglück und Glück und über das, was vom einen zum anderen führt. In der zweiten Hälfte spielen dann noch die eigenen Reiseerlebnisse Agatha Christies mit hinein und verleihen den Geschichten eine besondere Würze. Vielleicht ist diese Uneinheitlichkeit, diese schwere Greifbarkeit der Hauptperson ein Grund dafür, warum Parker Pyne keine Weltkarriere gemacht hat, anders als Hercule Poirot. Es folgen in den nächsten Jahren zwei weitere Geschichten und dann war's das. Miss Lemon und Mrs. Oliver laufen zu Hercule Poirot über. Auf der anderen Seite, gerade diese Uneinheitlichkeit macht die Figur Parker Pynes und diesen Sammelband interessant. Gut geschrieben sind diese Geschichten sowieso. Insofern meine Empfehlung, einfach mal reinlesen. Beim nächsten Mal, da schließen wir das Jahr 1934 ab, mit einer ziemlich seltsamen Erzählung. Aber für heute soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuhören, vor allem denen, die jetzt am Ende dieser langen Folge noch dabei sind. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.